Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Da, Leute, ich muss zugeben oder gestehen, ich habe mir einen Bus gekauft. Einen Bus, in dem Fall ein T6 Multivan, gebraucht. Ich habe lange überlegt. Ich hatte ja schon mal eine V-Klasse und ich finde dieses Busfahren, ja, wie man auch immer das nennen möchte, finde ich eigentlich ganz angenehm, weil heutzutage die Straßen sind ja so voll, dass man eh nicht ballert. Ja, zumindest geht es mir so. Wenn ich jetzt unterwegs bin auf der Autobahn, ich schwimme mit dem Verkehr mit, telefoniere über die Freisprechanlage oder höre Musik oder denke schon weiter, was liegt noch so an oder was muss ich machen, woran muss ich denken. Das kann man halt mit einem Bus heutzutage wunderbar machen, weil wir einfach alles an Bord haben, ja, von DSG bzw. Automatik, im Mercedes-Fall und Xenon, eine gute Anlage, ein Navi, man sitzt vernünftig, man sitzt ja nicht wie in so einem Lieferwagen, ja, und dementsprechend habe ich mich so entschieden. Viele meiner Kumpels haben jetzt gefragt, bist du blöd, wie ein Bus, warum ein Bus, kannst du nicht nur Bus fahren? Doch, geht. Ich hatte ja schon mal eine V-Klasse und jetzt der T6 Multivan, A, wollte ich was anderes mal machen und B, muss ich ganz ehrlich sagen, die V-Klasse ist in meinen Augen, ist ein richtig geiles Auto, ist, wenn ich beide vergleiche, auch mehr normales Fahrzeug, ja, im Vergleich zum T6. Also normales Fahrzeug bedeutet jetzt mehr normales Fahren anstelle von Busfahren, aber von mir aus auch ein bisschen leiser beim Telefonieren und so weiter. Trotzdem ist die V-Klasse für mich jetzt mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Also ich gucke die V-Klasse an, natürlich ist die gut verarbeitet, aber irgendwie innen, außen, denke ich, die ist in die Jahre gekommen. Und das finde ich beim Bus, das ist so ein bisschen anders. Also klar, wenn ich jetzt einen T4 sehe, denke ich mir auch, okay, der hat schon ein paar Jahre hinter sich, aber in einem Zeitalter von Tagfahrlicht finde ich den T6, gibt ja schon 6.1, mit schmaleren Frontscheinwerfern, das ist, glaube ich, das Einzige, finde ich den T6 aber sehr, sehr schick. Und für mich ist ein VW-Bus, wollte immer schon mal einen haben, einfach so ein Lifestyle-Ding, ne? So ein Surfer-Ding. Jetzt muss ich mir nur die Haare wachsen lassen, damit das auch damit klappt. Aber also ich bin gespannt. Das war jetzt noch was mir so ein bisschen auf der Seele gebrannt hat. Ich wollte es loswerden. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, weil die Meinungen im Freundeskreis echt gespalten waren. Aber ihr müsst das so sehen. Ich habe einen großen Hund. Der hat darin Platz. Jetzt für die Renovierung, für die Sanierung, jetzt Renovierung beziehungsweise ja noch die Feinheiten, die jetzt noch anfallen. Ne? Sei es mal eine große Pflanze kaufen, man braucht mal eine Waschmaschine neu, man muss irgendwas machen, ist der Bus perfekt. Ich muss einen Hänger ziehen, ist der Bus perfekt. Fahre ich mit 4 Leuten, haben wir riesig Platz, plus Hund. Und hinten ist trotzdem noch richtig Ladefläche. Ne? Also ich glaube, das ist gut und ich freue mich richtig drauf. Er müsste entweder Ende dieser Woche oder spätestens nächste Woche kommen. Und ich werde euch da sicherlich auf dem Laufenden halten, weil der bleibt natürlich nicht so. Klar, da kommt ein V3 rein, Gewindefahrwerk, KW, sodass es schön tief ist, dass du aber auch gut fahren kannst. Der soll ja nicht hart werden oder irgendwie so ein Disco-Fahrwerk sein, sondern das soll ja vernünftig sein. Deswegen habe ich mich für das V3 entschieden. Leg damit sogar das elektronische Fahrwerk tot, dass ich diese Komfort- und Sportstufe nicht mehr nutzen kann. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich so tief fahre, ja, und ich den runterschraube, dann ist dieses Komfort und Sport eh hinfällig. Weil wir dann in so einem schmalen Federbereich fahren, dass der Dämpfer das gar nicht mehr regeln könnte. Dementsprechend habe ich mich fürs V3 entschieden, weil wir da rein vom Dämpfer, von dem, was der Dämpfer kann, viel mehr Performance haben. Und dementsprechend kann ich den ruhig weicher stellen. Aber ich habe einen Dämpfer, der immer noch Reserven hat, der alles wunderbar ausgleichen kann. Und da verspreche ich mir eigentlich viel von. Ja, und ganz klar, da kommt natürlich auch noch ein Rad drauf. Ne? Ein schönes 20 Zoller, ich weiß nicht, vielleicht ist der ein oder andere von euch ja ein Busfahrer, da ist das Thema ganz klar, beim T5 war es schon so und T6 jetzt auch wieder, du musst auf deine ET achten, weil der Reifen darf nicht zu weit rausstehen, jetzt muss man sich nicht das Bild machen, dass er so richtig raussteht, sondern da reicht schon ein kleines bisschen, dann geht die Schiebetür nicht mehr auf, weil die sonst am Reifen, am Gummi nicht mehr vorbeikommt. Das heißt, es ist entscheidend, wie weit steht die Felge raus und welches Gummi benutzt du. Ja, klingt echt scheiße, ne? Also welchen Reifen fährst du auf der Felge, damit die Tür wunderbar aufgeht und es trotzdem aber ein bisschen böse aussieht? Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Das hat mich gerade nur beschäftigt. Ich habe mich ein bisschen gefreut, dass es ja bald soweit sein soll oder muss oder kann, Und dementsprechend hatte ich es gerade im Kopf und habe gedacht, ich muss euch das mitteilen und ich bin gespannt, was ihr sagt dazu. Könnt ihr gerne bei Instagram oder so mal eure Meinung schreiben. Ich finde Busfahren klasse und ich freue mich insofern drauf, dass ich dann entspanntes Reisen habe mit einem coolen Lifestyle-Bus. Also, so ist mein Plan. Darüber wollte ich aber gar nicht mit euch reden, sondern heute haben wir mal eine Zuschauerfolge, sprich, ihr konntet ja schreiben, was ihr alles so mal im Podcast hören wollt. Und es kam wirklich vermehrt vor, dass ihr gesagt habt, untersteuern, übersteuern, driften. Was ist das? Was passiert da? Was heißt untersteuern? Was heißt übersteuern? Kamscher Kreis. Und ich habe gedacht, okay, das kam jetzt ein paar Mal vor. Aber ich finde es auch so wichtig, dass man das mal ausspricht und dass man darüber redet, weil mir hilft es beim Autofahren, beziehungsweise glaube ich, wenn man das mal gehört hat und sich so ein bisschen bildlich vorstellt, gibt es jedem 10-15% ein besseres Gefühl, ja, ein Gefühl, eine Einschätzung dazu, was da unten eigentlich passiert, ja, zwischen Straße und dem Auto, nämlich über dem Reifen. Und das ist was, was, glaube ich, bei der Einschätzung, bei der Selbsteinschätzung hilft, wenn ich in eine Abfahrt reinfahre oder wenn ich die Landstraße fahre, so dass ihr da einfach ein besseres Gefühl habt, weil ihr glaubt zu wissen, was da gerade passiert. Untersteuern, übersteuern sind zwei Begriffe, die wir im Rennsport natürlich nur benutzen. Das heißt, auch da Ingenieur schon ganz klar auf dem Weg in die Boxengasse fragt der Ingenieur schon, was macht das Auto? Und da ist eigentlich so die erste Aussage, bevor man ins Detail geht beiderseits, Tendenz untersteuern, übersteuern, also understeer, oversteer, das ist dann immer, da möchte der Ingenieur schon eine Tendenz haben, weil der sich natürlich dann auch schon wieder von dem gerade angesprochenen Bild sein Bild macht und hat sofort, wenn wir über Untersteuern reden, mehrere Möglichkeiten zu reagieren, beziehungsweise schränken wir da trotzdem aber schon die Möglichkeiten so ein, wir wollen ja eine neutrale Balance haben, dass man darauf reagieren kann, beziehungsweise damit arbeiten kann. Dann gibt es noch verschiedene Charaktere an Fahrern. Manche finden Untersteuern schöner und angenehmer, manche übersteuern und so ist es wirklich personenabhängig. Aber es geht jetzt darum, dass ihr versteht, was es ist und was ich meine. Also untersteuern, fangen wir mal ganz klassisch an. Untersteuern ist halt, ich lenke ein und das Fahrzeug schiebt über die Vorderräder weg. Das ist untersteuern. Das, ich möchte in die Kurve, Fahrzeug schiebt aber rein. Kann mehrere Gründe haben. Kann sein, dass ich zu schnell in die Ecke reinfahre. Ja, das Auto kann gar nicht einlenken. Die Kräfte können nicht übertragen werden. Und deswegen rutscht mir das Fahrzeug weg. Kann aber natürlich auch sein, wirklich schlechte Bereifung vorne, also abgefahrene Reifen, Spurwerte, die nicht stimmen, alles Mögliche kann das beeinflussen, dass ihr halt schlecht in eine Kurve reinkommt. Dann kommt das klassische Übersteuern. Könnt ihr euch denken, Übersteuern ist jetzt, wenn ihr das Heck verliert, das Heck bricht aus. Und das ist so dieser Klassiker. Man sieht auch oftmals, habe ich also schon ein paar Mal gesehen, wirklich alte Autos, also ohne Fahrhilfen, alte Fronttriebler, ja eigentlich sogar Corsa Bs. Ich habe 2-3 Mal Corsa Bs gesehen. Oder Clios, wo die Hinterachse wirklich leicht ist. Fronttriebler, wo man ja nicht an Übersteuern oder an Driften denkt. Ja? Die sich an der Autobahnausfahrt nach 2/3 wegdrehen. Und zwar nach innen in die Leitplanke. Und ich habe mir jedes Mal dann auch wieder gedacht, wie kann das bitte schön mit einem Fronttriebler so passieren? Völlig klar, die fahren rein, fahren zu schnell rein, merken das, die Vorderachse ist am Limit. Die merken, okay, das war doof, wir sind zu schnell, gehen ruckartig vom Gas, sprich provozieren einen Lastwechsel. In dem Moment, bildlich vorstellen, der Fahrer geht vom Gas, die Nase vom Auto neigt sich ein bisschen nach unten. Ist ja klar, ja, wenn wir ein Auto sehen, was waagrecht steht und ich beschleunige, dann geht der hinten ein bisschen runter. Gehe ich vom Gas, geht der vorne ein bisschen runter, was natürlich stärker werden würde, wenn ich bremsen würde noch. Aber der Fahrer geht in der Ausfahrt, ist am Limit und geht vom Gas. Was passiert? Auto neigt sich, gibt Druck auf die Vorderräder, weil ja vorne der ein bisschen sich absenkt. Dadurch lenkt das Auto wieder ein bisschen besser und hinten ist es entlastet und man dreht sich mit dem Fronttriebler nach innen rein. Ist kacke, darf nicht passieren und sieht auch scheiße aus. Also darfst du auch keinem erzählen, weil das ist dann auch schon, da redet man auch schon von peinlich. Ne? Also mit dem Fronttriebler sich nach innen eindrehen ist wirklich was. Also wenn das einem passiert, erzähl's keinem. Das ist echt scheiße. Aber um das nochmal zu erklären. Die Charaktere, also untersteuern, übersteuern. Du hast im Rennauto, versuchst du immer die Mitte zu finden. Du versuchst immer ein neutrales Auto zu haben, dass du eben am Kurveneingang reindrücken kannst, sprich eine gute Vorderachse hast, die nicht untersteuert, sondern du möchtest ja zum Scheitelpunkt, sprich der Kurvenmitte, möchtest du ja hinkommen. So, und dann geht es aber darum, dass wenn du wieder drüber nachdenkst, rauszubeschleunigen, dass du dann eine gute Hinterachse hast, dann willst du auch kein Übersteuern haben, sondern du möchtest Traktion haben, dass das Auto wieder schön rausgeht und dann hast du am Kurvenausgang eher ein Fahrzeug, was so neutral ist, wieder auf die Waage angesprochen, ich gehe ans Gas, das Auto geht hinten ein bisschen runter und dann wird die Vorderachse wieder ein bisschen leicht. Und deswegen, da redet man vom neutralen Punkt, wenn du immer am Zirkeln bist. Beim Reinfahren guckst du, dass die Hinterachse schön sauber mitläuft und du eine gute Vorderachse hast. Und beim Rausfahren ist genau andersrum, du möchtest Traktion haben und die Vorderachse soll immer noch lenken können, aber wird leicht und wird dann so ein bisschen tendenzuntersteuernd sein, dann hast du ein neutrales Auto. Jetzt gibt es bei beiden Varianten, ja, ich muss erst mal erzählen, wie mir damals Übersteuern beigebracht wurde, beziehungsweise Untersteuern, Übersteuern war ja klar, aber Übersteuern ist ja auch so ein bisschen in Verbindung mit Driften. Jeder möchte driften, jeder möchte querfahren, macht Spaß, sieht cool aus, kennt man aus diversen Filmen, ist witzig, solange das nicht sein eigener Reifen ist, machen wir uns nichts vor. Sportfahrschule, ich war Porsche Junior 2005, ab 2005, ab Ende 2005, haben wir in der Sport Driving School, also von Porsche diese Fahrschule für Endkunden, haben wir mit ausgeholfen, mit unterstützt, mit gecoacht. Und also müsste es so 2006 gewesen sein. Ähnlich da, wo ich auch mit Alex Müller, wo wir uns kennengelernt haben. Also es war auch in Leipzig, ich weiß es noch. Da gab es einen Instruktor von Porsche, Patrick Hünninger, Hü, der schon gut drauf hat. Also der auch aus dem Rallye-Sport ein bisschen ist und das Querfahren wirklich, wirklich beherrscht. Und man muss sich das so vorstellen, ich war dann Porsche Junior seit einem Jahr. Man ist natürlich viel heckgetriebene Autos gefahren. Ja, es war geil. Dann bist du in Leipzig auf der Teststrecke. Am nächsten Tag kommen die Kunden, abends schießen die Instrukteure sich nochmal ein. Hat sich heute übrigens auch gelegt, weil einfach Kosten sparen. Dann ist nichts mehr mit Einschießen für die Instrukteure, grundsätzlich bei jeder Marke. Da konnte man sie aber noch einschießen. Und dann sind wir alle so ein bisschen gefahren. Jeder konnte mal probieren, sein Instruktorfahrzeug für den nächsten Tag. Und klar, wie es so ist, ich fahre durch die Ecke, junger Rennfahrer, schön sauber rein, Scheitelpunkt, Auto umsetzen, schön übernehmen mit dem Gas, schön raus und dann so zwei Drittel der Kurve, ja, bricht das Heck aus und dann schön auf dem Gas bleiben, so schön so boah, ganz leicht raus, Körbkante, geil. Ich habe mich gefühlt wie der Drifter des Jahrhunderts, bin nach der halben Stunde oder dreiviertel Stunde wieder rein, kommt der Hü zu mir und sagt, übrigens, wir kannten uns doch noch nicht gut. Übrigens, weißt du, wie wir Leute wie dich nennen? Ich denke, boah, was passiert denn jetzt? Hatte ihr seid so richtige Kurvenausgangsdrifter. Hab ich gedacht, hab ich kurz gelacht, dann aufgehört zu lachen. Ich so, was ist denn Kurvenausgangsdrifter? Ja, das, was du machst. Ich so, wieso hast du nicht gesehen, wie schön ich quer da rausgekommen bin? Das war nicht quer, das hat damit quer nichts zu tun, was du machst. Das ist einfach nur Power, dann irgendwie Power Slide hinten raus. Du verlierst dann, also quasi der Reifen verliert die Haftung beim Beschleunigen am Kurvenende und dadurch hast du so einen 5 bis 10 Meter Slide Drift auf die Gerade raus. Ja? Und dann habe ich gedacht, ist doch ein Witz, was meint er denn? Ja, dann habe ich mir das am nächsten Tag mal ein bisschen bei ihm angeguckt, bis wir dann wirklich zwei Wochen später den nächsten Lehrgang hatten und ich gesagt habe, beim Einschießen wieder, ich sage, pass auf, Planänderung, du schießt dich jetzt nicht ein, hast ja schon mal gemacht, du setzt dich jetzt bei mir mit rein, wir schießen uns jetzt zusammen ein. Und nach der Nummer hat sich meine ganze Ansicht komplett verändert, was wirklich Querfahren oder Driften angeht, weil er hatte natürlich recht. Also das, was ich da gemacht habe immer, das war Kindergeburtstag, weil das hatte mit Driften echt nichts zu tun. Und dann fing auch so die Zeit an, Driftlehrgänge bei Porsche, auch für die Instrukteure, die müssten die ja geben können und alles, was wir schulen, müssen wir auch vormachen. Da habe ich gesagt, ich will das auf jeden Fall lernen jetzt, weil ich komme mir jetzt total blöd vor. Also meine Kurvenausgangsdrifterei habe ich komplett an Nagel gehangen, weil ich bin doch, für diejenigen, die wissen, was man tut, ist das wirklich ein Witz. Und dementsprechend habe ich gedacht, jetzt muss ich richtig lernen. Richtig lernen heißt, man kommt auf die Kurve zu, egal 90 Grad oder 180 Grad. Und im besten Fall hast du da, wo die Kurve anfängt, bevor du bewusst einlenken würdest, bricht das Heck schon aus und du fährst die ganze Ecke quer. Dann bist du komplett gekonnt quer gefahren. Und da gab es natürlich auch schöne Möglichkeiten in Leipzig und auch zwei, drei Arten, wie du so einen Drift einleitest. Und es kommt natürlich an, wenn du jetzt gerade ankommst, das war die eleganteste Lösung, du kommst gerade an, bremst runter, ein, zwei Gänge runter, wunderbar, und dann so einen leichten, mit so einem Pendler, so einen leichten Pendler, so einen leichten Außenlenken und dann in die Ecke rein, dann warst du wirklich schon, bevor die Kurve anfängt, warst du schon Anschlag quer und konntest dann schön mit dem Gas dosieren, wie viel Winkel du haben wolltest. Hat's natürlich gegengelenkt und konntest die ganze Kurve quer fahren. Und wenn du das mal gemacht hast und irgendwann verstanden hast, das ist ja nur ein physikalisches Ding, wo der Kopf, du musst einen Hebel umlegen. Wenn das funktioniert hat, dann macht Driften erst Spaß. Ich würde sogar behaupten, alles vorher ist so ein Mix zwischen, ja, wie nennt man das, ein Partydrifter und Leichtsinn, weil ich für meinen Teil erst das andere machen musste und lernen musste, um zu verstehen, was es überhaupt heißt, quer zu fahren. Weil wenn du da diese Grundphysik einmal verstanden hast, kannst du auf einmal alles. Du kannst genauso auch umsetzen. Und da ist egal, ob wir im zweiten, dritten oder vierten Gang driften. Das heißt, du fährst komplett anschlagquer eine Kurve, Kurve, Kurve im vierten Gang, links quer, gehst vom Gas, bremst runter, schaltest 3, 2, alles quer und sobald du ja von der Bremse gehst, legst du den um, also quasi einen Drift mit Umsetzen in eine andere Ecke, die vielleicht viel langsamer ist, ein anderer Gang ist, wo du dann auch wieder quer fährst. Und dieses Umsetzen, das ist Tanzen, mit dem Auto tanzen. Und das ist große Kunst und sehr, sehr geil und macht richtig Spaß. An der Stelle, ich weiß nicht, ob du es hörst, aber sonst muss dem Hü das einer ausrichten. Habe ich von dir gelernt, du hast mir den Ansporn gegeben, du hast mich da erst provoziert, hattest natürlich völlig recht und dann inspiriert. Und ich muss sagen, bin ich dankbar für und es macht richtig Bock. Und da habe ich mir auch den Arschtritt geben können, das mal zu lernen. Aber sei es drum. Also man macht es eh nicht auf der öffentlichen Straße. Das ist alles Quatsch. Und auch gerade wenn andere Teilnehmer da unterwegs sind, also Verkehrsteilnehmer, dann ist das alles eine Sache, die nicht angebracht ist. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, auf irgendwelchen abgeschlossenen Geländen oder in Trainingsveranstaltungen mal sowas mitzumachen oder zu lernen, macht es definitiv Sinn, einfach Car Control mal so ein bisschen ausgiebiger zu üben. Also wir hatten mit Speed Monkeys hatten wir zweimal so ein Event, wo man dann auch Kreisdriften macht, Umsetzen macht, Auto ausbricht, wieder einfängt und so verschiedene Sachen, einfach um mal einen Ansatz zu bekommen, ne, um zu verstehen, was da passiert. Jeder, der da drin ist oder auch aus dem Technischen oder ja, einfach der sich damit auseinandersetzen möchte, der kennt ja dann sicherlich auch den Kamschen Kreis, wo man einfach mal sich diesen Kamscher Kreis, für manche ein Begriff, für die, wo es kein Begriff ist, stellt euch einen Kreis vor und ihr habt in diesem Kreis ein Kreuz. Also komplett eine Längsachse und eine Querachse in diesem Kreis. So, und da kann man sich gut bildlich vorstellen, wie die Kräfte vom Reifen übertragen werden können. Das heißt, beschleunige ich, ja, ihr habt den Kreis, Kreuz, ihr habt einen Punkt drin. Und wenn ich jetzt beschleunige, geht natürlich dieser Punkt nach unten, gerade nach unten, auf der Linie lang, bis zum Kreisende. Da ist meine Traktionsgrenze. Geht es drüber, habe ich durchdrehende Räder. So, das heißt, ich kann wunderbar beschleunigen, ich kann wunderbar bremsen. Beim Bremsen geht er natürlich nach oben. Dann geht er wieder in die Mitte. Wenn ich eine Kurve fahren würde, würde er theoretisch ja auf der waagerechten Achse sich hin und her bewegen. So, und jetzt kommt nämlich der Clou. Der Reifen kann nur eins. Der Reifen kann entweder eine Längskraft perfekt übertragen oder eine Seitenkraft perfekt übertragen. Bin ich jetzt da, dass ich jetzt mit 100 in eine Ecke reinfahre, wo ich das Auto reinquäle, kann ich ja schon nicht mehr die waagerechte Seitenkraft vom Reifen fordern, sondern ich fahre ja. Das heißt, ich habe entweder ein bisschen Bremsneigung drauf oder beschleunige. Dementsprechend geht der ja dann noch diagonal nach unten oder nach oben. Das heißt, ihr habt immer noch den Kreis. Stellt euch vor, wir fahren eine Linkskurve mit 100 in die Ecke rein. Dann wäre der Punkt nicht so, dass der auf 3 Uhr nach rechts wegwandert, sondern wenn wir dann leicht am Gas sind, wäre er nur bei 2 oder 1 Uhr. Und wenn ich da diesem Kreis mit folge, dann seht ihr, er kann quasi nur 80% seines Könnens abgeben für die Kurve und auch nur 80% für die Beschleunigung freigeben. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, dass man sich das immer vor Augen hält, weil manchmal denkt man, oh, der Reifen kann es doch, warum geht es denn jetzt hier nicht? Ja, Physik. Und wenn ihr das ein bisschen beherzt und im Kopf habt, was der Reifen gerade leistet, ja, wo kriegt er gerade seine Kraft her? Ist er vielleicht Längskraft oder Querkraft beeinflusst? Wenn ihr euch das, klingt jetzt wirklich anstrengend, aber ich werde dazu auch nochmal in der Story bei Instagram demnächst was machen, wo ich so ein paar Sachen mal aufzeichne dazu, dass ihr das nochmal seht. Es ist wirklich ganz einfach. Wenn ihr den Kreis, wie ich ihn gerade erklärt habe, euch aufzeichnet, dann seht ihr auch sofort, was ich damit meine. Und wenn ihr das beherzt, dann ist alles, so geht es mir, kein Problem, weil ihr versteht sofort, warum fängt der Reifen jetzt an zu quietschen. Ich fahre doch jetzt gar nicht so schnell in die Ecke. Ja, aber der Lenkwinkel passt vielleicht nicht zur Geschwindigkeit. Ja? Das heißt, ihr wollt zwar um die Ecke, das geht mit Sicherheit auch so schnell, aber der Reifen ist schon am Limit. Und wenn ihr euch da ein bisschen drauf einstellt, dann kann man auch hören oder auf das Feedback vom Reifen, von der Lenkung eingehen und wirklich schön immer an der Gripgrenze fahren. Das ist nachher das, was es am Ende ausmacht. Wenn du schnell sein willst auf einer Rennstrecke, bist du immer an der Reifengrenze, immer an der Gripkante. Nur dann bist du schnell. Das ist immer dieses Tanzen gerade am Limit, wo du dich quasi immer an dem Kreis bewegst und den Kreis kurz verlässt, wiederholst durch Lenkung aufmachen oder durch Gas wegnehmen oder solche Sachen. Da feilst du immer rum, dass du da eben an der Gripgrenze bleibst. Ja, so bin ich quasi zum Driften gekommen, sprich zum Übersteuern lernen. Und Übersteuern war natürlich bei uns ein Thema, weil wir im Cup-Auto, Porsche GT3 Cup, ich habe im 996 angefangen, handgeschalten und zeitgleich war es der 997 sequenziell im Supercup. Geniales Auto. Und nicht umsonst sagt man in der Szene, ganz im Motorsport, wenn du auf einem Cup-Auto schnell bist, dann bist du eigentlich in jedem Rennauto recht schnell, weil ein Cup-Auto dir auf eine gewisse Art und Weise alles abverlangt. Ja, der Motor ist hinter der Achse, er hat Bums, er hat keine Fahrhilfen und er macht schwer Bock. Das heißt, das ist so eine Kombination aus allem. Ein Cup-Auto ist eigentlich sehr, sehr geil zu fahren und trotzdem speziell und schult dich so sehr, deine Sinne, dein Gefühl für ein Auto, dass du auf jedem Auto, GT3 oder andere Cup-Fahrzeuge, eigentlich immer einen guten Grundspeed hast. Das ist was Feines. Aber für den normalen Gebrauch unter- und übersteuern ist ja eigentlich nur, ihr sollt wissen, was es ist, was da passiert und eben wie ihr reagieren könnt. Und dementsprechend einfach da nochmal ein ganz kurzer Abriss. Wenn ihr in die Ecke reinfahrt und ihr habt untersteuern, sprich Auto schiebt über die Vorderachse, dann seid ihr ja zu schnell reingefahren. Ihr müsst dann immer cool bleiben und cool handeln. Das heißt, klar, könnt ihr vom Gas gehen ein bisschen, aber nie immer irgendwas ruckartig machen. Das heißt, ihr könnt natürlich ein bisschen das Gas reduzieren. Im besten Fall habt ihr den Platz, und das ist ja das Entscheidende auf der öffentlichen Straße, ihr wollt ja keinen anderen gefährden. Das Beste ist, wenn ich merke, okay, ich habe leicht untersteuern, reduziere ich natürlich die Geschwindigkeit. Aber wenn die Möglichkeit da ist, mache ich auch die Lenkung, den Lenkwinkel ein bisschen auf, lenke wieder ein bisschen mehr Richtung gerade und lenke dann wieder nach. Das heißt, ich hole diesen Reifen, der gerade um Hilfe schreit, ein bisschen aus seinem Stress raus und lenke dann nochmal wieder nach, um ihm die Chance zu geben, nochmal neu einzulenken und die Kraft dann doch mitzunehmen, weil ich habe ja in der Zeit schon 3, 5, 7 km/h abgebaut. Und das reicht oft schon aus, um da das Auto so ein bisschen zu entlasten, ein bisschen den Stress rauszunehmen. Aber in aktuellen Autos, wo wir alle ABS, ESP und so weiter an Bord haben, kann man in so einer Situation natürlich auch immer noch mit der Bremse arbeiten, ruhig in die Bremse rein, weil spätestens dann wird das Auto die Regelsysteme auch so unterstützen, dass man da immer sicher rauskommt. Trotzdem sage ich auch, da brauchen wir auch keinen karmischen Kreis für, der Fahrer hinterm Lenkrad ist natürlich trotzdem verantwortlich, weil ich kann leichtes Untersteuern haben, das heißt, weil ich mich verschätzt habe um 5 bis 15 km/h. Ich kann aber auch starkes haben, weil ich mit 50 km/h zu schnell in eine Ecke reinfahre. Dann ist natürlich auch irgendwann die Physik am Ende, da hilft Bremsen nicht, da hilft Lenken nicht, das ist einfach, also deswegen, ihr seid trotzdem immer, verlasst euch nicht zu sehr auf die Systeme, ihr seid natürlich gefragt, eure Einschätzung ist gefragt, deswegen sage ich immer wieder, wer autoverliebt ist, dem unterstelle ich auch, dass der Bock hat zu verstehen, was da passiert. Und wenn ihr euch da mit der Physik so ein bisschen auseinandersetzt, das heißt jetzt nicht stumpf einfach eine Stunde Theorie lernen, sondern einfach so ein bisschen ganz kurz mal verstehen, was passiert da am Auto, zwischen Auto und Straße, sprich mit dem Reifen, untersteuern, übersteuern, karmischer Kreis, dann öffnet es in meinen Augen euch ein bisschen eure Augen und ihr könnt es ganz anders einschätzen, und habt es einfach so im Hinterkopf. Und das macht oft schon sehr, sehr viel aus. Aber ihr sollt damit trotzdem nicht auf der Straße rumdriften jetzt, ne? War ja auch nur ein Auszug. Ich habe jetzt noch nicht ganz gesagt, wie man einen Drift einleitet, wie man Drift abfängt, wie man Drift hält. Weil da gibt es natürlich auch so ein paar Tricks und Kniffs, wie man darauf eingehen könnte. Aber weiß ich noch nicht, ob ich die erzähle. Fakt ist beim Driften auf jeden Fall, das ist ja der nächste auch nochmal, um darauf zurückzukommen, es ist ja so, jetzt kann der Drift noch so gut sein. Ihr fahrt komplett cool quer um die Ecke. Jetzt geht die Straße gerade weiter. Das Auto kommt zurück. Das ist nämlich der nächste Kniff. Und da gibt es auch ganz viele, die fahren überall quer um die Ecke. Ganz klasse, ganz toll. Für mich ist das Entscheidende, ob das, die ganze Drift, ich kann mit offenem Mund da stehen, weil der wirklich, ne, Rauchwolke, geiler Winkel, vierte Gang quer, 130, alles sieht total männlich aus. Wenn der Kollege, der das gemacht hat, beim Absetzen des Drifts, so nennt man das, wenn der wieder in die gerade Fahrposition geht, wenn das nicht sauber passiert, dann war der ganze Drift für mich scheiße, weil jeder kriegt mit roher Gewalt ein Auto quer. Jeder kriegt mit roher Gewalt ein Auto auch für einen längeren Zeitraum quer, je nachdem wo und wie viel Platz und so weiter. Die Königsdisziplin ist dann noch, wenn du ihn gerade absetzt, sprich, wenn er dir zurückkommt, dass du nicht so einen Gegenpendler hast, der womöglich noch in die andere Richtung driftet und man fliegt ab. Aber selbst dieses Zurückkommen und die Vorderachse geht nochmal so einen halben Meter in die andere Richtung, auch scheiße. Sieht kacke aus, braucht kein Mensch. Das heißt, die Königsdisziplin ist wirklich nicht nur das Querfahren einleiten und so weiter, sondern das Absetzen. Und da gibt es ganz, ganz viele schwarze Schafe, die teilweise Kanäle haben, also Insta-Kanäle auch, die in jedem zweiten Post querfahren, aber dann absetzen, da muss ich jedes Mal ein Display wieder sauber machen, weil ich den Display anschreie oder was. Das ist einfach, achtet drauf. Ihr werdet irgendwann, wenn ihr ein bisschen Verständnis im Kopf dafür aufbaut, werdet ihr diese Unterschiede sehen. Und ich finde es nur dann gut und ich würde es auch nur, bin ich auch ehrlich, dann zeigen und stolz darauf sein, wenn ich den eben sauber absetze. Weil das andere ist für mich ein Zeichen von, okay, ich hatte jetzt das Auto nur 25% unter Kontrolle. Nichts anderes ist ein Gegenpendler am Ende. Das ist ein Zeichen dafür, nicht, dass ich das Auto ja toll gefangen habe wieder, nee, sondern da ist schon beim Absetzen selbst was falsch gelaufen und deswegen hat man da nochmal so einen kleinen Gegenpendler. Also, achtet drauf, probiert es nicht im Straßenverkehr und wir hören uns nächste Woche.